So, das ist die Audioaufnahme. Hallo. Dann starten wir jetzt die Videoaufnahme. Und wir starten das Mikro und jetzt hoffe ich einfach, dass alles läuft. Da ist jetzt noch kein grünes Licht. Doch, jetzt. Okay, hallo. Anderer Hörsaal, alles anders als geplant. Liebe Leute beim LLZ, liebe Frau Jäger, lieber Herr Dette, Entschuldigung im Namen von allen, wir können nicht wirklich was dafür. Im anderen Hörsaal ist die Hälfte der Technik ausgefallen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Wir sind jetzt also woanders, ungeplante Aufnahme und ich schicke auch noch eine E-Mail. Und dann sollte es klappen, dass das hinsortiert wird und Sie das Institut IP finden, so wie sonst auch immer. Alles ist angeschaltet, die Audioaufnahme läuft und wir sind hier in der letzten Vorlesungswoche. Wir sind bei der linearen Algebra, wir sind mit dem Stoff fertig. Jetzt geht es nur noch um das Sahnehäubchen, nämlich so ein bisschen wiederholen, ein paar Fragen beantworten und mal gucken, was uns in der Klausur also erwartet. Ich hatte ein paar Aufgaben bekommen, live bzw. per E-Mail. Manches kann ich jetzt so machen wie vorbereitet, manches nicht. Wir gucken einfach. Und ich möchte anfangen, damit ein bisschen zu malen. Mit Ihnen zusammen. So. Wenn Sie jetzt miteinander in Lerngruppen darüber reden, was die wichtigsten Themen in der linearen Algebra sind und was also im Zentrum der Vorbereitung stehen sollte, auf die Abschlussklausur, was für Stichwörter fallen Ihnen dann ein? Was sind so Konzepte oder Begriffe oder Beispiele oder was auch immer oder Wörter, das können auch Wörter sein, die gar nicht mathematisch sind, die Ihnen zuerst in den Kopf kommen, die würde ich nämlich dann gerne mal sammeln und dann würde ich das gerne nach und nach mit Leben füllen, während wir die Beispiele rechnen.
Homomorphismen.
Okay. Moment. Bin zu klein. Ganz klein ist das nicht. Homomorphismen stehen ja wirklich sehr häufig. Genau, was noch?
Abbildungsmatrizen.
Ah, wollen wir speziell Abbildungsmatrizen sagen oder wollen wir Matrizen sagen?
Wow.
Und Abbildungsmatrizen ist dann halt ein Aspekt davon und dann haben wir nämlich auch gleich eine Verbindung hier.
Ja.
Gut. Sie hätten Nein gesagt.
Genau,
so, dann machen wir nämlich hier oben, oder? Nein, ich möchte das hier tun. Das ist nämlich so eine Art Brücke hier. Und da denke ich auch dann sofort an sowas wie diesen Satz mit der ICE-Verbindung und so. Okay, was haben wir noch?
Abbildungen.
Abbildungen, genau. Würde ich da Homomorphismen mit reinnehmen?
Ja.
Aber Abbildungen sind ja alle rein, oder?
Ja.
Matrizen. Ich habe noch mehr Meldungen gesehen, da hinten.
Der Dimensionssatz.
Der Dimensionssatz? Wow, das sind jetzt ja gleich sehr speziell. Okay. Gibt es viele. Aber ich schreibe jetzt mal runter. Hat jemand einen Oberbegriff für mich, wo Dimensionssatz irgendwie mit reinpasst?
Dimensionen.
Dimensionen, ja, vielleicht noch mehr. Noch allgemein.
Basis.
Ah, genau. Basis und Dimension oder vielleicht?
Vektorräume.
Vektorräume? Finde ich gut. Okay. Das passt irgendwie da so weg. Gut. Ich habe hier irgendwo noch mehr Finger gesehen. Egal. Ja.
Gruppen.
Gruppen. Die sind so schön, aber ich weiß jetzt gar nicht, wohin mit ihnen. Aber wenn Sie an Gruppen denken, müssen wir ja natürlich stehen. Die spielen ja an mehreren Stellen eine Rolle. Aber tatsächlich haben wir über so allgemeine Konzepte eher am Anfang geregelt. Und das hat immer wieder eine Rolle gespielt, wenn wir an den Vektorräumen berechnet haben und auch später. Die Kobolde in meinem Kopf rufen, dass das nicht geht, dass sie da so klein in der Ecke stehen, sondern dass sie woanders stehen müssen. Aber hey Leute, das ist eine lineare Algebra-Vorlesung, das ist in Ordnung. Ja.
Lineare Gleichungstheorem.
Ah. gut zu Matrizen. Und wir müssen ja ständig lösen. Die sind schon irgendwie wichtig. Was noch?
Bijektiv.
Ein Stichwort. Keine Ahnung, was hinwollt.
Sind in die Mitte rein.
Irgendwie mittig. Ja. Ja, wir sind mal rein.
Invertierbar. Und bei Subjektiv. Dann fahren wir das mal kurz invertierbar.
Ja, ne? Wenn ich mal irgendwie hier und hier so irgendwas machen, dann machen wir es mal. Jetzt haben wir also nach Stichwörtern geguckt. Und bei Ihnen sieht das vielleicht anders aus. Vielleicht steht was anderes im Zentrum. Wenn ich jetzt einfach so angefangen hätte, würde es bei mir auch anders aussehen. Aber wir haben das ja gemeinsam gemacht. Und wichtig ist, dass Sie für sich nochmal so gucken, bei welchen Wörtern was passiert in Ihrem Inneren. Denn häufig hat man so Stichwörter, bei denen man denkt, yay, das habe ich gut verstanden, das kriege ich hin. Oder auch so, oh, ich gehe mal kurz ins andere Zimmer. Und das kann bei der Vorbereitung eine Rolle spielen. Verknüpfungen können Sie sich dann auch, wenn Sie wollen, noch irgendwie reinmalen, wenn Sie selber sowas machen. Und wir wollen das auch noch mit Leben füllen nach dem Motto, an welchem Aufgabentyp kann man was besonders gut üben. Also welche Einzelkonzepte, aber auch welche Verknüpfungen. Und was wir auch noch machen können, wenn Sie wollen, da laufen dann gleich einfach mehrere Filme. Sie entscheiden, wie viele Sie gleichzeitig gucken, also wie viele Fenster geöffnet sind. Man könnte ja auch daran gehen, oh, da ist sogar schon so ein Trendspeck unabsichtlich. Man könnte das Baum machen.
Ja,
man könnte ja auch ein bisschen die Themen aufteilen oder beleuchten, einmal nach dem Motto rechnen und einmal nach dem Motto argumentieren. Das geht auch. Das wäre ein anderer Film, den Sie mitdenken könnten, wenn wir jetzt umrechnen und argumentieren und verknüpfen. Ich habe zwei Wünsche bekommen, zwei konkrete. Den Rest machen wir spontan. Und zwar war der eine Wunsch, dass wir uns dem Thema Normalform nochmal nähern. Allgemeine, Tendance hin und her. Speziell die normale haben wir auch wenig geübt. Also die allgemeine Dings. Und dann gab es nochmal den Wunsch, sich das Thema Orthogonalbasis und Orthonormalbasis anzugucken. Dazu habe ich mir also was überlegt. Und ich habe jetzt nicht alles davon dabei, aber anfangen wollte ich sowieso damit, dass wir in Kapitel 9 gucken, also dass wir da zumindest starten, bei ein paar Beispielen, die wir in der Vorlesung hatten, und dass wir die jetzt uns aus der Rückschau nochmal so anschauen, nach dem Motto, mit dem, was wir jetzt wissen, was könnte man da jetzt noch so machen? Und wie könnte also dementsprechend eine Klausuraufgabe aussehen, wo nach solchen Themen Damit fange ich jetzt einfach an, wenn es keine Einwände gibt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie mich jetzt noch mit Fragen bewerfen. Also, gehen wir mal in Kapitel 9. Nein, da habe ich nicht mit. Ach so, weil ich, weil ich nicht die Suchfunktion nutze. Habe ich eine Suchfunktion mit dem komischen Ordner? Nein. Nein, natürlich die Google Docs. Dann halt so.
Jetzt kennt ihr.
Stimmt, wenn ihr machen könnt. Aber jetzt bin ich schon fast da. Wir kennen ja das Skript. Und wissen, wo ungefähr Kapitel 9 ist. Da. So. Und da hatten wir so ein paar Beispiele, die sind klein, die sind langweilig. Wo bin ich denn? Ich bin bei. Genau, hier bin ich bei Beispiel 9.9. Jetzt kann man das sehen. Das war nämlich der Plan, dass man das Beispiel nochmal sehen kann, nochmal drauf guckt, sich nochmal erinnert, was war da los. Und dass wir dann schauen, im Rückblick mit all dem, was wir jetzt noch so wissen, was könnte man da jetzt noch für weitere Fragen stellen, die über das hinausgehen, was wir zu dem Zeitpunkt wussten. So habe ich mir gedacht, könnten wir anfangen. Okay, wenn Sie jetzt einfach nur auf die Abbildungsmatrix gucken. So, wo sind wir da jetzt? Also auf der linken Seite. Wir sind ganz klar beim Thema Abbildungsmatrizen. So wird uns diese Matrix vorgestellt. Sie wird uns mit der geordneten Standardbasis gegeben. Wir suchen nach Eigenwerten. Wir rechnen dafür das charakteristische Polynom aus. Das heißt, in dem Kontext sind wir da gerade unterwegs. Und was für andere Fragen könnte man denn jetzt noch stellen, wenn eine Aufgabe so anfängt? Also mit einer Basis, die gegeben ist, und mit einer Abbildungsmatrix und einer über die Matrix definierten Abbildung Alpha. Was könnte man da, werden Sie mal kreativ, was, wenn ich Ihr Grundwissen linearer Algebra abprüfen will, was könnte ich da jetzt alles noch Schönes fragen darum? Einfach mal laut denken oder ja, sehr schnell.
Ah,
genau. Das heißt, wir sind jetzt bei Beispiel 9. Und wir fantasieren einfach mal los, was könnte man jetzt noch machen? Ist die Abbildung diagonalisierbar? Da könnte man auch direkt nach Normalform fragen, wenn man schon dabei ist. Was noch? Ja. Die Legitimität könnte man fragen. Dann können wir nämlich auch gleich mal gucken, was kann man durch Hingucken alles schon so sehen? Wie gut sind wir jetzt im Vergleich zu damals, als wir es zum ersten Mal gesehen haben und uns so kleine Küken waren? Ganz anders. Was für Fragen?
Die Eigenvektoren.
Aha. Also nicht nur Normalformen, sondern auch Eigenwerte, Eigenräume. Wir können nochmal hinschreiben, was man da für Gleichungssysteme lösen muss, zum Beispiel um Eigenvektoren zu finden. Dann haben wir auch das Thema LGS direkt wieder mit drin. Haben wir ständig. Super, was noch?
Ob der Raum alphazyklisch ist?
Aha. Super Frage, ja, was noch? Hatten Sie das auch? Genau, man könnte, das sind ja verschiedene Fragen tatsächlich, wie wir wissen. Danke. Man könnte über den Rang von irgendwelchen Matrizen erstmal nur auf die Dimension der Eigenräume kommen wollen, wenn das gefragt ist. Oder vielleicht will man konkret einen Vektor suchen und dann muss man vielleicht noch mehr finden. Ja, genau. Und sehen Sie allein schon an der Art der Frage und daran, dass Ihnen klar ist, dass man unterschiedliche Methoden benutzen kann und dass es unterschiedlich schnell geht, wenn man diese Fragen beantwortet, sehen wir schon, wie fortgeschritten wir sind im Vergleich zu damals, als wir das Beispiel zum ersten Mal gesehen haben. Was fällt Ihnen noch ein? Spielt da eine Rolle? Ja,
determinant.
Wovon?
Von der Matrix.
Von der Matrix? Warum nicht? Kann man machen? Kann man machen.
Wir könnten noch Formen definieren oder so.
Auch schön.
Beispiel jetzt alle abgedruckt oder so machen?
Man könnte gucken, welche Binärform zu dieser Gramm'schen Matrix bezüglich der Standardbasis gehört und könnte auf Eigenschaften gehen. Also zum Beispiel gucken, könnte das ein Skalarprodukt sein, ist das symmetrisch, ist das orthosymmetrisch, ist das planar? Ja, da kann man noch was aufmachen. Ja, Binärformen fehlen übrigens bei vielen, glaube ich, noch.
Minus 2 ist minus 2.
interpretieren, was wir da gesehen haben und mit Vorlesungsinhalten eine Argumentationskette zu machen zu der Aussage, die wir zeigen wollen. Denn sie haben jetzt eine Vermutung. Was ist die Vermutung, die wir jetzt haben, nachdem wir das berechnen können? Genau, das heißt, wir können jetzt erst. Das ist halt super chaotisch, ne? Wollen wir mal da oben Behauptungen formulieren? Wir machen hier Fenster mit Behauptungen. Und unsere erste Behauptung ist: Alpha ist B. Okay. Und die Begründungen, die stehen immer irgendwie halbwegs ordentlich hier unten an der Tafel. Mündlich wird das immer alles sehr ordentlich sein. Ich werde das immer einmal ordentlich ausformulieren für Sie. Und dann ist die Kombi hoffentlich irgendwie okay. Wir müssen ja vorwärts kommen. Wenn wir jetzt hier eine ganze Klausur ausführlich an die Tafel schreiben, dann ist das enorm hier. Wir liefern die Argumentationskette. Was haben wir jetzt getan? Wie interpretieren wir das und wie zeigt es unsere Behauptung? Danke.
Also die Determinante ist nicht null.
Die Determinante wovon?
Die Determinante der Matrix ist nicht null.
Welcher Matrix?
Der Abbildungsmatrix.
Dankeschön.
Der Abbildungsmatrix im Alpha PD ist nicht null. Das heißt, der Rang ist voll. Und wenn der Rang voll ist, ist die Dimension des Bildes 3. Und dadurch wissen wir, dass die Abbildung surjektiv sein muss und mit dem Superkorrelat insbesondere auch projektiv.
Ja. Geht's einfach?
7, 2, 1. Also, das ist der Determinante, die ungleich 0 ist, gleich folgt, dass die notierbar ist und daraus folgt, dass es gleich mit dem Wissen oder subjektiv ist.
Genau. Beides ist schön. Ich feiere das Superformular. Ich feiere, wenn man direkt einen Satz benutzt. Ich freue mich sowieso. Also, schreiben wir mal an. Also ist die Abbildungsmatrix, die gegebene Abbildungsmatrix, hätte ich noch schreiben sollen, zu Alpha invertierbar. Bitte korrektes Zitat einfügen, wenn Sie das wollen. In der Klausur geht es nur darum, kam es in der Vorlesung vor oder nicht. Und ich weiß meistens, was in der Vorlesung dran kam und was nicht. Das heißt, wenn Sie schreiben laut Vorlesung oder laut Übung, ist okay. Wenn Sie Nummern schreiben, super. Also ist die Abbildungsmatrix zu invertierbar. Also ist laut Vorlesung die Abbildungsmatrix zu So, und wer guckt jetzt nochmal, was die Kobolde in meinem Kopf sagen, was man da jetzt für eine schöne Anschlussfrage stellen könnte? Was heißt nochmal, dass eine Abbildung bijektiv oder invertierbar ist? Was folgt daraus alles? Anschlussfrage könnte sein, okay, wenn Alpha jetzt negativ ist, dann gibt es eine Umkehrabbildung. Rechnen Sie doch mal aus, was die Nummer, also zum Beispiel eine Abbildungsmatrix dafür ist. Könnte man jetzt anschließen. Ich schreibe das einfach mal drin, wir müssen ja für später noch, ne, nicht, dass es langweilig wird, mögliche Anschlussfrage. Kobolde in deinem Kopf rufen, Eigenwerte. Welche Konsequenzen hat das, was wir jetzt schon wissen, für die Eigenheit von Alpha? Ja.
Das Null kein Eigenwert?
Ja, Null ist kein Eigenwert. Keine Ahnung, ob das gleich interessant wird, aber Null ist kein Eigenwert. Gut zu wissen. Okay. Sehr schön. Gut, machen wir weiter. Hätte man die Objektivität anders sehen können? Wir sind jetzt über die Determinante gegangen, weil es gewünscht wurde. Schadet ja nicht, das immer noch mal zu üben, aber man hätte es anders machen können, ja.
Zwei Raum anschauen und wenn die linear unabhängig.
Ob die Menge der Zeilen jetzt schon linear unabhängig ist und dann hat man eine Information, aber vielleicht noch nicht jede, denn es könnte ja gleiche Zeilen geben. Das heißt, wonach gucken wir wirklich, wenn wir nach dem Zeilenraum gucken? Ah.
Der Rang der Matrix voll ist.
Genau, wir gucken nach dem Rang der Matrix. Warum eigentlich? Zwei Gründe mindestens. Warum ist der Rang einer Abbildungsmatrix für uns interessant?
Ja, wenn der Rang voll ist, dann ist die Matrix auch invertierbar und die Abbildung dazu ist bijektiv. Und wenn da ein weiterer Rang gibt, der Rang und die Dimension ist größer.
Richtig. Sehen Sie, wir sind die ganze Zeit da auf der rechten Seite am Argumentieren, obwohl wir das Gefühl haben, wir rechnen mit Matrizen rum. Ich freue mich daran. Also vielen Dank. Der Rang der Abbildungsmatrix gibt uns die Dimension des Bildes und im Spezialfall, dass wir sehen, dass die Matrix invertierbar ist, kriegen wir dann direkt Bijektivität. Und, da könnten wir doch jetzt. Was für eine Anschlussfrage könnte ich stellen? Zum Beispiel könnte ich da sowas machen, einfach um zu sehen, ob Sie verstanden haben, was der Rang der Matrix ist. Könnte ich sowas hinschreiben wie: Geben Sie doch mal eine Basis für den Zeilenraum der Matrix an. So, kann ich ja mal fragen, wenn ich weiß, kann. Also machen wir den Behauptung. Irgendwas, wenn wir das ausrechnen, ist eine R-Basis für den Zeilenraum von, achso, die heißt gar nicht R, für den Zeilenraum der Matrix. Es gibt gerade noch eine. So, dann geben Sie doch mal die Basis für den Zeilenraum.
Standardbasis R hoch 3.
Aha, das muss man ja danach begründen.
Weil der Rang der Matrix ist voll.
Aber wie sehen wir das denn?
Bei der kann man das doch sehen, oder?
Naja, schon irgendwie.
Also man sieht, dass die Linie auch unabhängig sind. Ich glaube, das dürfen wir mittlerweile sehen.
Okay. Ich schlage irgendwann Kompromiss vor. Wir schreiben die Elektronen hin. Sagen, dass wir sehen, dass die eine linear unabhängige Menge bilden, also eine Basis für R hoch 3. Und dann beeindrucken wir die Professorin, indem wir mit einem Austauschlemma begründen, dass die Standardbasis eine Basis dafür ist. Ich fange an zu schreiben und sie beeindrucken mich. Sie müssen den, den Sie reintauschen sollen, das Linearnetz entscheiden.
Ja, dann
0, 1, 0. Also alles klar. Dann machen wir es noch. 0, 1, 0 ist, wie schreibe ich denn das Linearnetz mit den Leuten? Ja.
Also es ist einmal mal der letzte.
Rausziehen und dann rechnen und dann, ja, ich bin sicher. Ja, okay. Genau, solche Manipulationen. es mal kurz lesen, das mit Zeilen lesen. Ja?
Teil ist 1,0,0. Das bedeutet, dass der, sagen wir mal, B1 der erste Vektor, was sich selber aus dem Stellfeld gebildet hat, kann man nicht mit diesem Vektor festgehauen.
Ja, ja. Das stimmt, aber es beantwortet ja nicht die Frage, ob der Raum alphazyklisch ist, denn dafür reicht ja, wenn man einen Vektor findet jetzt. Und dass jetzt der erste Basisvektor das nicht tut, heißt ja nur, okay, den können wir nicht nehmen. Stattdessen haben sie eine andere Info mitgeliefert, nämlich, dass der erste Basisvektor ein Eigenvektor ist und ein mit 1. Das ist auch stimmt. Oder? Und für die Frage alphazyklisch müssen wir ja gucken, finden wir einen Vektor, mit dem man ihn durch mehrfaches Abbilden alles erzeugen kann. Die erste Zeile haben wir jetzt gesehen, hilft uns nicht, aber vielleicht helfen uns ja irgendwelche anderen. Wenn wir jetzt weitergehen und überlegen, was bedeutet das eigentlich, was da steht, dann argumentieren Sie ja in Wirklichkeit mit der Kästchenform der Matrix. Nämlich, dass man da oben links sowas Isoliertes hat und dann quasi keine Verbindung dieses ersten Basisvektors zu den anderen. Der zweite und der dritte, die haben das miteinander zu tun, mit der Abbildung, aber die haben ja auch nichts mit den ersten zu tun. Das heißt, man sieht an der Matrix eine Zerlegung des Raumes V in zwei Alpha-invariante Teilräume. Und auch das wäre wieder eine gute Frage gewesen. Können Sie an der Matrix eine Zerlegung des Raumes V ablesen? Eine Zerlegung als direkte Summe von zwei Alpha-invarianten echten Teilräumen. Ja, kann man. Das Erzeugnis von B1 ist der eine und das Erzeugnis von B2 und B3 der andere. Und wenn man dann guckt, dann sieht man zumindest erstmal aufgrund der Matrix keine Möglichkeit, wie man da einen Vektor basteln kann, der den ganzen Raum alphazyklisch erzeugt. Aber das heißt ja nur, dass von den drei Basisvektoren keiner funktioniert. Kein Beweis, dass es gar nicht geht. Aber wir sind jetzt nicht in der Situation, wo man auf die Matrix guckt und sofort sieht, hier so und so und so und so. Das heißt, wir können die Frage für den Moment jetzt noch nicht beantworten. Wir können gucken, ob wir sie beantworten können, wenn wir in Richtung Normalform gehen, ob es dann nebenbei rauskommt. Wollen wir sowieso machen. Guckt ein bisschen auf die Zeit. Ja. Also arbeiten wir uns dann mal Richtung Normalform, weil eines der Themen, die gewünscht waren. Okay? Und gucken, was wir nebenbei noch mit beantworten. Und dann gucken wir nochmal, was passiert, wenn wir die Matrix als Gramsche Matrix und was wir da zu tun. So, beim Thema Normalform, das würde ich erstmal hier ein bisschen rum mit Ihnen, bevor ich irgendeine Behauptung hinschreibe. Was brauchen wir alles? Was sind unsere Standardzutaten, wenn wir Richtung Normalform arbeiten?
P-Alpha und Min-Alpha und somit auch die Eigenwerte.
Richtig, also fangen wir doch mal an. Die Alpha haben wir zum Glück schon ausgerechnet. Machen wir jetzt einfach nicht nochmal. Aber wir haben es noch nicht, das Polynom noch nicht zu Ende faktorisiert. Je nachdem, welche Darreichungsweise wir bei einem Polynom haben, kann man vergessen, dass wir die jetzt besonders gut ablesen. Für das, was wir hier machen, ist es immer am besten, wenn wir eine Zerlegung haben in Linearfaktoren. Jedenfalls, wenn das geht. Manchmal geht es nicht. Manchmal sehen wir auch nicht so viele Nullstellen, wie der Grad des Polynoms angibt. Dann ist es eben so. Da spielt auf einmal der Körper eine Rolle, wie groß das Spektrum ist. Da kann eine Rolle spielen. Und genauso, so argumentiere ich auch gerne bei diesen Normalformen für Abbildungsmatrizen, auch die haben ja einfach den Charme, dass man da gewisse Infos sehr schnell sieht. Hier, wenn das Polynom komplett faktorisiert ist, sehen wir sofort die Nullstellen und das finde ich praktisch. Zwei ist noch eine und dann fehlt uns noch eine. Offensichtlich kann man dann die dritte auch noch ablesen. Wie faktorisiere ich das also zu Ende?
Also wir sehen drei Eigenwerte, 1, 2.
jetzt nicht bijektiv. Und mehr haben wir, glaube ich, nicht, oder?
Also wir können, genau, danke, wir können das Spektrum ablesen. Wir können daran, dass das drei verschiedene Eigenwerte sehen und die sind und die Dimension des Vektorraumskreises, daran können wir sehen, dass die Abbildung diagonalisierbar ist und das spuckt uns dann gleich die Normalform aus. Und wir sehen, dass Null nicht vorkommt. Und das heißt, wir helfen wir geschenkt gekriegt, dass die Abbildung bijektiv ist. Dann hätten wir nicht den Rang der Matrix bestimmen müssen. So. Aber nur, der Tag hat das jetzt zu machen. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt das Spektrum. Dann können wir als nächstes Behauptungen schreiben. Spektrum von Alpha ist das. Und Alpha ist diagonalisiert. Insbesondere, wenn ich dann jetzt frage, ja, schreiben Sie mal eine Normalform hin, dann können wir das jetzt machen. Und wir brauchen auch keine Basisausrechnung, wenn ich mich danach frage. Wer sagt denn, wie die Normalform aussieht? Ja.
Das ist einfach eine Diagonalmatrix mit dem Diagonalabstrich 1, 2, minus 1.
Genau. Und das ist jetzt gleichzeitig die Jordansche Normalform und die allgemeine. Denn das gibt uns jetzt eine Zerlegung des Raums als direkte Summe von allen Räumen, jeweils mit Dimension 1. Man könnte jetzt noch eine Spektralzerlegung schreiben, wenn man will. Und diese Teilräume der Dimension 1 sind jeweils Alpha unzerlegbar. Die haben ja nur Dimension 1, was soll man damit zerlegen? Das heißt, dass das auch die Zerlegung sein muss, die zur allgemeinen Normalform führt. Und die muss dann genauso aussehen, mit dem gleichen Kästchen mit Größe 1 plus 1. So, und dann ist dann die Frage beantwortet, wie man hier auf Normalformen kommt. Hier hat man eben beide direkt erledigt. Und wenn ich Sie jetzt nach Basisvektoren frage für die Eigenräume, wie würden Sie da vorgehen? Wir brauchen ja jeweils nur einen. Ein Eigenvektor reicht, der erzeugt immer sofort den ganzen eindimensionalen Einraum. Was würden Sie jetzt machen, um solche Eigenvektoren zu finden? Vielleicht kann man welche sehen, vielleicht kann man welche raten, vielleicht kann man welche ausrechnen. Was müssen wir dafür tun? Das heißt, die nächste Frage ist, Eigenvektoren jeweils ein. Und die Behauptung sieht dann so aus. Geschenkt 0,1. die richtige, nämlich die für Alpha plus identischer Abbildung. Dieses Plus deshalb, weil wir minus 1 Wert mal identische Abbildung berechnen und der 1 Wert war jetzt minus 1. Also minus minus in den Plus. Und jetzt kann ich aus der ursprünglichen Abbildungsmatrix für die Standardbasis eine Abbildungsmatrix für diese Abbildung basteln mit Aufwerten der Standardbasis. Wie mache ich das? Das ist jetzt Rechnen mit Matrizen. Und dann komme ich auf ein Gleichungssystem, das ich lösen will. Wer sagt mir die Matrix? Einmeldung. Noch eine Meldung. Okay, dann dürfen Sie.
Das müsste sein 2, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 2, 2.
Sieht gut aus. Und wir erwarten, also wir wissen ja schon, wie groß der Eigenraum ist, richtig? Das heißt, wir erwarten, dass wir sehen, wie groß der Kern bzw. das Bild sind anhand der Matrix. Da passt ja jetzt erstmal keine Überraschung, oder? Welchen Rang hat diese Matrix? Fingerzeichen oder was sagen? Genau, 2. Ist das das, was wir erwarten? Ja, genau, der Kern hat Dimension 1. Okay, danke. Gut, wir sind alle auf der gleichen Straße. Okay. Um jetzt den Kern zu bestimmen, muss ich ein Gleichungssystem lösen. Und da ich hier bezüglich der Standardbasis unterwegs bin, kann ich wirklich direkt das Gleichungssystem lösen, um auf Lösungsvektoren zu kommen. Wenn das nicht bezüglich der Standardbasis geht, dann muss man die Koordinatenabbildung noch mit einbeziehen. Das heißt, man kann das gleiche Gleichungssystem lösen, muss aber dann das, was man da als Lösung rauskriegt, noch interpretieren, im Sinne von, wie muss ich jetzt die Basisvektoren kombinieren, damit ich wirklich Vektoren aus dem Kern kriege. Das bitte mitdenken, das ist ein ganz beliebter Fehler. Und wenn Sie jetzt überhaupt nicht wissen, was ich meine, dann sagen Sie es schon Lüge oder sagen Sie es dann in den Bildern, damit das dann vielleicht am Donnerstag nochmal vertiefen oder im Workshop oder wie auch immer. Okay, welches LGS möchte ich also jetzt lösen? Welches LGS möchten Sie jetzt lösen, um die Aufgabe weiter zu bearbeiten? Wir suchen ja immer noch nach einem Lösungsvektor, der nicht null ist.
Ein beliebiges V aus R3, der optimal die Matrix.
Wir haben also x Stern zu Matrix. X-Stern das gleich, wir suchen nach dem Kern dieser Abbildung. Genau, da soll der Nullvektor. Denn der Koordinatenvektor für den Nullvektor ist ja auch immer der Nullvektor, das heißt, der muss hier schon als Lösung rauskommen. Und hier vorne müssen wir darauf achten, je nachdem, was da rauskommt, ob das dann schon explizite Lösungsvektoren sind oder nur Koordinatenvektoren. Aber okay, das ist das LGS, das wir lösen wollen mit dieser Koordinatenmatrix. Und da könnte ich jetzt sagen, für die, aber wenn das in etwa so drankommt oder so ähnlich, dann werde ich natürlich schreiben, machen Sie das mit Gauss, weil ich sehen will, ob Sie Gauss können. Also machen wir das jetzt, oder? Das heißt, wir wandeln das jetzt in 23, um das zum Glück nicht so viel zu tun. Ach, wir machen es direkt hier. Und zwar machen wir das, indem wir umformen. Und nach rechts schreibe ich rein, was ich mache. Das heißt, ich multipliziere mit einer Additionsmatrix oder so. Sagen Sie mir einfach, was ich machen soll. Mit Ihre schreibende Pfeile und Sie rechnen. Ja.
Mal A2, 3 von 1.
Was passiert bei der 1? Da addiere ich das da drauf. Und dann habe ich hier 2 und 4. Wollen Sie das?
Ja, minus.
Minus 1, genau. Du meinst 18. Okay, dann ist das neue System. X-Stern 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0. Gleich das. Das sieht doch schon mal ziemlich verträglich aus, oder? Müssen wir gar nicht mehr machen. Das ist schon eine Dreiecksform. Das heißt, wie sehen unsere Gleichungen aus? Wenn x so aus wie immer, x1, x2, x3, was sind unsere Gleichungen? Ja, das müssen wir auch alles finden. Das sollte in der Klausur schnell gehen. Ja?
X3 gleich X3, dann X2.
Nee.
Also
die letzte Spalte gibt keine Informationen. Da steht 0 gleich 0.
Das Deswegen x3 gleich x3.
Nee.
Weil x3 ist ja sowieso x3.
Ja, aber es ist keine Gleichung, die hier als Information rauskommt. Bitte sowas nicht machen, da können Sie auch Fehler machen. Die Gleichung, die hier rauskommt, ist die gleiche 0 mal x1 plus 0 mal x2 plus 0 mal x3 gleich 0. Das heißt, die Gleichung ist 0 gleich 0.
Okay, also keine Information.
Keine Information.
Kann man die zweite nehmen.
Die zweite Spalte, das dürfen wir jetzt machen.
X2 plus 2x3 gleich 0.
Sehr schön. Und wer macht den Rest? Erste Spalte?
2 mal x3 gleich
0. Ah, okay. Und jetzt wissen wir Bescheid. X1 muss 0 sein. Und hier haben wir eine Beziehung zwischen den beiden. Und jetzt können Sie mir zum Beispiel einen von 0 verschiedenen Vektoren sagen, der das erfüllt. Dann haben wir unseren Koordinatenvektor, beziehungsweise hier sogar wirklich schon einen Lösungsvektor für einen Eigenvektor zu einem Wert minus 1. Wer sagt mir einen Vektor? Die Form muss jetzt sein 0 irgendwas und die beiden Einträge müssen diese Gleichung machen.
0,
2, minus 1 zum Beispiel. Sehr schön, danke. Dann ist das mein dritter Eigenvektor. Und damit haben wir jetzt eine Jordan-Basis. Wenn wir diese drei Vektoren nehmen, dann bilden die eine Basis für R3, die eine Jordan-Basis ist, die uns genau diese schöne Abbildungsmatrix gibt. Heißt also, falls ich Sie in der Klausur bitte, eine Jordan-Basis auszurechnen, dann wissen Sie jetzt, dass das ist, was Sie dazu tun. Gut. Geht Ihnen das dann mit dem Thema Normalform? Wollen wir noch ein Beispiel machen, wo was anderes komisches passiert? Hier haben wir beides, aber ich nehme an, Sie wollen das wissen, wie mit größeren Kästchen.
Ja.
Okay. Dann wische ich da gleich mal ein bisschen. Und ich, Moment, ich gehe nochmal wieder auf die Tafel. Ich glaube, ich war gerade nicht im Bild. Moment, für die, die jetzt das Video gucken. Das ist die rechte Tafel. Die lasse ich hier jetzt einmal, damit Sie wo gucken können. Und gehe zu einem Beispiel, wo wir nämlich keine Diagonalisierbarkeit haben. Und da gucken wir uns mal die allgemeine Normalität an.
Ich habe eine Frage.
Ja, Moment. Kannst du einen Augenblick, Schoscher? Kannst du einen Augenblick, das muss ich gucken, bevor ich es vergesse. Das ist ja mein Silber, das möchte ich nicht. Moment, ich suche was, was nicht hier mein Silber ist. Ich hatte mir das nämlich zu Hause überlegt. Genau, hier. Beispiel 916 möchte ich nochmal mit mir angucken und möchte da die allgemeine Normalform schreiben. So, jetzt. Ja. Kästchen? Ja, klar. Klar. Kästchen. Determinante oben. Gleichung mit Matrix. Wer sagt denn, wo die Kästchen sind?
Also man sieht einmal ganz kurz ein Kästchen oben links und da unten rechts sind zwei Kästchen.
Genau, super schöne Kästchen. Dann kann ich nämlich schreiben, das ist die Determinante der Matrix, der Größe 1 Kreuz 1, wo Nummer 1 drin steht, mal die Determinante der Matrix hier unten, dieses Kästchen mal. Na, das ist jetzt Babylight, denn das ist ja Nummer 1. Und das hier ist ja nur diese Überkreuzregel für 2 Kreuz 3 Matrizen. Also habe ich 0 minus 2. Und dann kommt auch minus 2. Und das geht sogar schneller. Ich hätte es so gemacht. Aber es hat geschafft. Machen wir einfach mal Glück. Noch mehr Fragen, bevor wir zum nächsten Beispiel kommen und nochmal eine Normalform anschauen? Will jemand, bevor ich da jetzt den wegwische, nochmal die Matrix angucken und sich die als Gramsche Matrix anschauen und interpretieren? Möchte das jemand? Wir können ja zumindest mündlich kurz das Spiel spielen. Welche Eigenschaften hat dann eine solche Linearform und welche nicht? Also Frage 1. Wenn das eine Gramsche Matrix für eine Linearform ist, ist die dann regulär? Wer glaubt ja? Wer glaubt nein? Okay, warum? Warum ja?
Welche Matrixen, was ja auch was, wenn ich auch die Matrix dachte eigentlich, wenn sie regulär ist, dann ist sie eine Matrix rum, ist glaube ich auch geduckt.
Nee.
Nee, eine Form, nämlich symmetrisch sein.
Nee, genau. Eine Form, die Regularität einer Form hat eben gerade nicht was mit Symmetrie oder so zu tun, sondern es ist nur eine Eigenschaft, die sagt, wann Vektoren mit allen Vektoren den Formwert 0 haben können. Nochmal die Definition gucken bitte, denn das kann man tatsächlich an der Gramschen Matrix erkennen, ob die invertierbar ist. Und die ist invertierbar, diese Matrix, deswegen haben Sie recht, ja, die Form wäre regulär. Bitte nochmal gucken, auch mit der Definition von Skalarprodukt. Da steckt das mit drin. Aus Skalarprodukt folgt regulär. Aber erstens nicht umgekehrt und zweitens spielte bei der Definition von Regularität zumindest keine Rolle. Wir haben sogar extra bewiesen, dass wenn man Regularität überprüft, egal ist, ob man die Vektoren der einen oder anderen Einfall überprüft, das war nicht klar. Also gut, dass wir darüber gesprochen haben. Danke, ich freue mich, wenn hier öffentlich Fehler gemacht werden und nicht später der Klausur privat. Ist denn die Form, genau, wir können ja gleich mal fragen, ist die Form symmetrisch, die mit so einer Matrix um die Ecke kommt? Nö, genau, woran kann man es sehen? Sagen Sie es?
An der 2 und der 1.
Genau, ja, das passt. Ist die Form denn vielleicht wenigstens orthosymmetrisch?
Was heißt das?
Das heißt, dass wenn man zwei Vektoren einsetzt und da 0 rauskommt, dass es dann egal ist, in welcher Reihenfolge. Also hier bei 0 hat man Symmetrie, aber man könnte sich ja hier vorstellen, dass man da Vektoren basteln kann, wo auf einmal in der einen Richtung 0 rauskommt, in der anderen vielleicht nicht. Also, ist nicht so klar. Kann man jetzt nur aufgrund der Matrix vielleicht noch nicht beantworten. Aber wenn eine Form nicht symmetrisch ist, dann bin ich halt vorsichtig mit so Wörtern wie senkrecht irgendwas stehen und dann bin ich auch vorsichtig mit sowas wie Orthogonalbasis suchen. Heißt also, wenn in der Klausur irgend sowas drankommt, von wegen, man soll irgendeine Matrix ausrechnen und dann sage ich, okay, interpretieren Sie das doch bitte mal als gramsche Matrix und basteln Sie eine Orthogonalbasis. Wenn da Korrekturen passieren, dann fragen Sie nach. Denn dann könnte es sein, dass da unterwegs schon was schiefgelaufen ist und für Ihre Matrix, in der dann was falsch ist, das gar nicht geht. Dann also bitte auf jeden Fall nachfragen. Okay? Falls das passiert. Immer dann, wenn Sie nicht falsch werden, hat Frau Reitz das wirklich so gedacht, nachfragen. Was noch? Regularität hatten wir, Symmetrie sehen wir, geht nicht. Natürlich könnte man trotzdem so eine Frage stellen wie, ist die Form symmetrisch, ist die orthosymmetrisch, können Sie eine Orthogonalbasis konstruieren oder so. Können wir, wenn wir wollen, später noch vertiefen. Jetzt gucken wir, ich beschreibe es hin, und dann gucken wir auf das nächste Beispiel und schreiben mal die Normalform für eine nicht diagonalisierbare Abbildung. Und ich hoffe, dass dieses noch relativ einfache Beispiel 9.9 schon gezeigt hat, falls Sie auf der linken Seite schon ein bisschen mitgedacht haben, wie stark da die ganzen Themen schon verknüpft wurden. Wir haben da ja schon bis auf das Thema Bilinearformen, was nicht verknüpft war, sondern was ich separat gefragt habe, war ja in alles drin. So, bei 9.16 möchte ich kurz ein paar Infos sammeln, die wir uns damals in der Vorlesung überlegt hatten. Fangen wir also damit mal kurz an. Wenn wir da drauf starten, dann können wir an der Abbildungsmatrix, so wie sie da steht, schon zwei Eigenwerte und auch zwei Eigenvektoren sehen. In der ersten Zeile sieht man schon, dass der erste da ausgesuchte Basisvektor ein Eigenvektor ist für den Eigenwert 1. Man kann sehen, dass der dritte ein Eigenvektor ist für den Eigenwert 3. Dann ist noch die Frage, wie groß der Eigenraum ist. Wer sehr gut aufgepasst hat und das mit den Normalformen schon ein bisschen geübt hat, kann jetzt ohne weitere Diskussion an dieser Matrix alles sehen und alle meine Fragen beantworten. Wenn Sie das können, bald dann hoch. Dann sind Sie jetzt schon sehr weit. Wenn Sie das jetzt noch nicht können und denken, ich will alle Tricks wissen, dann sagen Sie es mir, dann machen wir das zu gegebener Zeit. Jetzt möchte ich einen Schritt zurückgehen und gucken, was kann man da jetzt noch alles so ausrechnen? Wir haben uns auf der Frage nach Diagonalisierbarkeit die Eigenräume angeschaut, haben die entsprechenden Gleichungssysteme gelöst. Das haben wir gerade geübt, deswegen übe ich jetzt nicht nochmal mit Ihnen, sondern wir gucken einfach. Der Eigenwert 1 kam sowieso nur mit Vielfachheit 1 vor. Wir haben einen Eigenvektor gesehen. Die Sache ist erledigt. Der Eigenwert 3 kommt mit Vielfachheit 2 vor. Da stellt sich also die Frage, wie groß der Eigenraum ist, ernsthaft. Und wir haben ausgerechnet in dem Beispiel, dass die Dimension des Eigenraums nur 1 ist. Für Diagonalisierbarkeit müsste sie Insbesondere hätten wir, wenn die Dimension des Eigenraums 2 wäre, eine diagonalisierbare Abbildung und eine Zerlegung des Raums in Eigenräume. Jetzt ist es so, dass zu diesem Teil des Polynoms x minus 3 Quadrat quasi ein Teilraum gehört, der Dimension 2, der aber nicht der Eigenraum ist zu 3, sondern etwas Allgemeineres. Das mache ich mal hier als Bemerkung. Wir haben doch in Kapitel 10, als wir uns diesem Thema Zerlegbarkeit genähert haben in Normalform, da hatten wir so ein Lemma, wo es darum ging, dass man Kerne hat von Abbildungen, die in irgendwelche Polynome eingesetzt werden. Und das ist hier so ein bisschen die Idee. Ich gucke mir den Kern von Alpha minus 2 mal identische Abbildung, aber nicht davon, sondern davon zum Quadrat. Denn der Kern davon hat Dimension 2 und ist quasi das, was zu diesem 2 kreuz 2 Block gehört in der Matrix. In der ursprünglichen Abbildungsmatrix war das der Block 3, 1, 0, 3. Das ist ein Block, der so Jordan-mäßig aussieht. Und wir wollen jetzt gucken, was für ein Block über das in der allgemeinen Normalform. Das heißt also, für die allgemeine Normalform hier, heißt das Ding auch Alpha? Ja. Da suche ich quasi erstmal in Gedanken nach einer Zerlegung des Vektorraums. Und dafür benutze ich das charakteristische Polynom. Ich schreibe V nämlich jetzt als Kern von Alpha minus Identität. Direkte Summe. Kern von Alpha minus 3 mal Identität, aber zum Quadrat, weil die Vielfachheit im Polynom 2 ist. Das hier ist der Eigenraum zu 1. Der ist langweilig. Das hier ist noch interessant. Da wir schon ausgerechnet haben, dass die Abbildung nicht diagonalisierbar ist, wissen wir, dass das nicht derselbe ist wie der Kern davon, wenn ich den Exponenten 2 weglasse. Und wir wissen also, dass da ein 2 kreuz 2 Block in der allgemeinen Normalform rauskommen muss. Den kann ich hinschreiben, wenn ich verstanden habe, wie das mit den Polynomen funktioniert. Was ist denn das Polynom P Alpha, aber zwar dasselbe wie Min Alpha, eingeschränkt auf den Teilraum, der zu diesem 2 kreuz 2 Test gehört? Also den Teilraum, der von dem zweiten und dem dritten Basisvektor 2 gehört. Das müssen wir uns jetzt überlegen. Haben die Basisvektoren Namen? Ja, ne? B1, B2, B3. Genau. Super. Das heißt, mich interessiert jetzt Alpha eingeschränkt auf das Erzeugnis von B2 und B3. Was ist das Charakteristische und das Minimalpolynom dazu? Naja, ich gucke in die Abbildungsmatrix und sehe, dass ich mir dann einfach diesen unteren rechten Block anschauen muss und da kann ich das Polynom einfach hinschreiben. Das ist nämlich x minus 3 zum Quadrat. Das ist jetzt gleichzeitig das Charakteristische und das Minimalpolynom, denn ich kann sehen, dass dieser Raum hier alpha-zyklisch ist. Das kann ich an der Abbildungsmatrix erkennen. Einverstanden? Ich nehme den zweiten Basisvektor. Wenn ich den abbilde, habe ich dreimal den zweiten und einmal den dritten. Wenn ich dann weiter abbilde, kann ich ihn nicht mehr rauskriegen, dann kriege ich dann alles. Das heißt, dieser Teilraum ist zyklisch bezüglich der Einschränkung von Alpha darauf. Das heißt, dass das jetzt gleichzeitig das Charakteristische und das Minimalpolynom ist. Und das heißt, dass ich es nur ausrechnen muss und die Koeffizienten in diesen Block schreiben muss, um den Matrixblock für die allgemeine Normalform zu kriegen. So haben wir uns das doch überlegt. Also rechne ich es aus. Wie sieht der Block dazu aus? Wer erinnert sich noch, wie ich die Koeffizienten des Polynoms da eintragen muss? Das haben wir nicht so viel geübt. Ja? Genau, umgekehrt mit Vorzeichenwert. Das heißt, ich fange und in der zweiten Zeile oben. Oben ist immer 0 auf der Diagonale, 1 daneben und sonst auch alles 0. Das heißt, hier oben habe ich eine 0 auf der Diagonale und eine 1 daneben. Und in der letzten Zeile kommt das mit den Koeffizienten. Und Sie haben es richtig gesagt, ich fange hinten an und ändere die Vorzeichen, also minus 9 und 6. Fertig. Heißt, dass die allgemeine Normalform ist irgendwas ganz komisches schiefgegangen, Test. Welchen Test könnten Sie machen, um zu gucken, ob es zumindest sein kann, dass diese Abbildungsmatrix zur gleichen Abbildung gehört, wie die, mit der Sie angefangen haben? Denn das ist ja so, ne? Dass wir eine spezielle Basis wählen und eine Normalform aufstellen, heißt ja nicht, dass wir die Abbildung verändern, sondern nur, dass wir die Darstellungsform verändern. Bei Jalons ist es besonders schön, so mit den Einhörnern, aber auch hier haben wir ja eine gewisse Übersichtlichkeit. Das andere war übrigens Jalon. So, damit haben wir angefangen, deswegen musste ich auch durch hingucken, dass der Eigenraum zu 3 und zu 1 war. Aber wie können Sie jetzt mit dieser Matrix überprüfen, ob irgendwas ganz fundamental schon wieder ist?
Wie können die Basisvektoren abbilden?
Und überprüfen, ob das gleiche rauskommt. Genau, das könnte man machen, wenn man weiß, was für eine Basis dazugehört. Das ist das Problem. Hier oben können wir den ersten Basisvektor benutzen, aber hier und hier haben wir jetzt ja, dadurch, dass wir jetzt so eine alphazyklische Basis benutzen, nicht mehr die gleichen Vektoren.
Da müssten die Bilder dann nicht immer noch gleich sein?
Nee. Also, wenn ich mit B2 anfange, ja, da kann das noch funktionieren. Aber der zweite Basisvektor, wenn ich das mit so einer alphazyklischen, also wenn ich das mit einer Basis mache, weil der dann sieht, dass der Raum alphazyklisch ist, dann wird der nächste Basisvektor nicht mehr die 3 sein, dann ist das anderes.
Aber eigentlich sind die Abbildungen gleich, wenn sie das gleiche tun.
Ja, das muss ich ja nicht auf die gleiche Basis beziehen. Das ist ja der Punkt. Deswegen können Abbildungsmatrizen ja auch so unterschiedlich aussehen.
Dann können wir einfach die alte Basis nehmen und das probieren. Doch eigentlich.
Können wir. Und dann werden wir auch sehen, dass mit B2 noch alles okay ist, aber der dritte Basisvektor, da muss man dann halt gucken. Naja, hier sehen wir doch jetzt, also vorher war es so, dass der zweite Basisvektor abgebildet wurde auf den, wie war das, auf den zweiten plus den dritten, dreimal den zweiten plus den dritten. Und das war dann für mich der Grund zu sagen, ah, okay, wenn das so ist, dann können wir jetzt den zweiten Basisvektor nehmen, mit Alpha abbilden, dann haben wir dieses Bild und die beiden zusammen erzeugen alles. Das heißt, man tauscht in der Basis hier B3 aus durch das Bild von B2 unter Alpha. Dann verändert sich aber ja dieser Vektor und damit verändert sich auch der Eintrag in der Abbildungsmatrix. Sodass also jetzt in der zweiten Zeile was anderes steht als vorher und das, was da steht, ist richtig, da kommt immer noch das gleiche Bild raus, aber wenn der dritte Basisvektor anders ist, dann verändert sich die dritte Zeile. Das heißt, hier ist jetzt nicht mehr B3 der Vektor, zu dem diese Zeile gehört, sondern es ist der neue Basisvektor, 3 mal B2 plus B3. Und die Basis, die dazu gehört, ist die Basis B1, B2, 3, B2 plus B3. Das ist sozusagen meine Normalform.
Aber wieso würde es dann nicht reichen, das für diese B-Gut-Basis zu zeigen?
Sie können quasi jetzt vergleichen, ob die Basisvektoren gleich abgebildet werden, indem Sie hin und her rechnen. Wenn Sie das meinen, ja, dann ist alles okay. Das habe ich nur vorher nicht so verstanden. Die andere Möglichkeit, wie man quasi so einen Idiotentest machen kann, ist, dass man jetzt diese Abbildungsmatrix nimmt und jetzt nochmal das charakteristische Pronomen und die Eigenwerte ausrechnet, um zu gucken, ob immer noch dasselbe rauskommt. Denn wenn da was schiefgegangen ist, dann weiß man, man hat sich irgendwo verschrieben oder verrechnet. Das mache ich immer noch. Was Sie machen, ist natürlich gründlicher. Je nachdem, wie kompliziert es ist und wie sehr die neue Basis von der alten abweicht, ist es vielleicht ziemlich nervig. Aber was Sie machen, ist total sicher. Da geht dann wirklich gar nichts schief. Wenn Sie überprüft haben, für beide Basen, dass da wirklich immer für jeden Vektor dasselbe Bild rauskommt, sind Sie total versichert. Ja. Je nachdem, wie viel Zeit man hat in der Klausur. Wie käme ich denn jetzt davon, zurück zur Jalons nochmal kommen, wenn ich das nicht am Anfang schon gegeben hätte? Wer sieht das? Ich gehe mal wieder da zur Tafel. Ich habe zwischendurch vergessen, umzuschalten. Ja? Wie komme ich jetzt von da wieder zur Jalons-Normalform? Haben wir noch ein bisschen gebracht? Kann ich zumindest irgendwie argumentieren, welche Form ich hier haben muss? Also wie viele Löcher und wie groß? Gibt es da einen Zusammenhang, den ich ausnutzen kann? Zwischen Allgemeiner und Jalons?
Bitte,
dass dieser Block aber Größe 2 Kreuz 2 hat. Das heißt, dazu gehört ein unzerlegbarer Teilraum und deswegen kann der Eigenraum zu 3 nicht Dimension 2 haben. Er muss Dimension 1 haben und deswegen muss der Block so aussehen. Und da habe ich nur argumentiert und nicht gedacht. So kann man es machen, so kann man es erklären. Und genauso kann ich dann von hier, wenn ich erkannt habe, dass das die deutsche Normalform ist, kann ich mir den ganzen Rest der Argumentation sparen, einfach nur diesen Block benutzen, das Polynom ausrechnen, komme genau darauf und kann dann direkt diesen Block hinschreiben. Das geht viel schneller. Wenn man das einmal verstanden hat, wie das hin und her geht, geht das viel schneller, als jedes Mal zu viel los. So, gut. Wenn Sie jetzt noch Energie haben, haben wir noch Zeit für eine kurze Anschlussfrage dazu. Alles andere würde ich jetzt einfach einsammeln, wenn wir zum Donnerstag nehmen oder mit in den Workshop, je nachdem, was Sie möchten. Ich werde am Donnerstag wieder am Hörsaal stehen. Ich sage Bescheid, dass da Sachen kaputt sind und hoffe, dass es vielleicht dann sogar schon repariert worden ist. Und wenn nicht, dann gucken wir halt auch wieder hier alles. Was fragen Sie jetzt noch?
Ich schreibe es mal auf und guck mal, was ich bereit bin dazu.
würde jetzt keine neuen Rechentricks einführen, kurz vor der Klausur, die jetzt nicht alle kennen. Ja. Ich guck mal, determinante Rechentricks, Inverse. Ich schau mal, was ich bereit bin, da zu machen. Also wie gesagt, ich mache jetzt nicht plötzlich noch irgendwelche neuen Tricks, die in der Vorlesung nicht vorkamen, die dann nicht geübt wurden und so, ne?
Ja. Wir haben ja auch so, um Sachen uns zu erarbeiten, ja, zum Beispiel die symmetrischen Gruppen durchgenommen und Folgen dann genommen. Kommt das auch dran?
Nicht explizit, aber es kann natürlich im Hintergrund mal eine Rolle spielen. Ich würde jetzt also keine Frage stellen, die quasi nur mit, keine Ahnung, nur Leibniz-Formel und deswegen symmetrische Gruppe oder nur Gruppen- und Hemd-Jacke-Regel oder nur diese Folgen da für die Polynome. Das würde ich nicht machen. Es kann aber sein, dass ich eine Hintergrundfrage stelle, wo man dann darüber was wissen muss.
Ja, okay. Und wir haben jetzt eben nochmal über die Zerlegung und wieso ist das Quadrat?
Wenn da nicht das Quadrat stünde, dann wäre V die direkte Summe von zwei Eigenräumen. Dann wäre die Abbildung diagonalisierbar, ist sie aber nicht. Das Quadrat steht da dran, um kenntlich zu machen, dass man hier wirklich das Quadrat der Abbildung braucht und der Kern davon gibt den zweidimensionalen Teilraum, der noch fehlt und der zu diesem Block gegenüber. Ansonsten kriegt man nicht ganz V, dann hat man nur den Teilraum Eigenraum zu 1 und plus Eigenraum zu 3.
Ja, das ist ein Teilraum. Wir wissen ja, dass die Dimension von diesem Ding, das da steht, 1 ist.
Nee, diese Dimension ist 2. Weil das Quadrat davon steht.
Ah.
Ja. So komme ich drauf. Also ich habe das Polynom genommen. Wenn ich Alpha das Polynom einsetze, kommt die Nullabbildung raus. Der Kern ist also alles. Und so komme ich drauf, dass V der Kern ist von Alpha eingesetzt ins charakteristische Polynom. Dann zerlege ich das in die beiden Bestandteile und setze Alpha direkt ein. Dann kriege ich diese Transformation. Das steht in Lemma C irgendwas, 2 oder so. Und das Quadrat hier ist ganz wichtig. Wenn ich das weglassen könnte, wäre die Abbildung diagonalisierbar.
Ja, okay.
Das heißt, tatsächlich hat man diese Zerlegung immer. Und dann kann man die eventuell noch verbessern, indem man irgendwo noch Exponenten los wird. Aber dafür muss man noch mehr rechnen, um zu gucken, was geht. Das ist quasi, wenn ich anfange, wenn ich eine allgemeine Normalform bastle.
Also könnte ich meinen Raum immer in Eigenräume aufteilen?
Nee. Potenz? Nicht Eigenräume, das ist genau der Punkt. Das sind diese verallgemeinerten Eigenräume, also Kerne von solchen Sachen. Und wenn da oben Exponenten dran stehen, die größer sind als 1, dann sind es halt keine Eigenräume. Es ist nur so was Ähnliches. Der Eigenraum steckt drin, aber das Ding ist noch größer.
Darf ich nochmal versuchen, das zu sagen? Also, wir zerlegen V in solche Kerne.
Ja.
So wie da. Und die Dimensionen der dazugehörigen Eigenräume.
Entschuldigung, das Video endet gleich. Tschüss, aber reden Sie weiter.
Wäre dann immer die Potenz in so einer Fläche, in dieser.
Genau, die Dimension der Teilräume kann man ablesen an den Exponenten, der da steht. Und das ist dann eine Obergrenze dafür, wie groß der dazugehörige Eigenraum zu dem Eigenwert sein kann. Und manchmal wird eben diese große Grenze angenommen. Dann ist die Abbildung eingeschränkt auf dieses Stückchen diagonalisierbar. Und wenn es nicht angenommen wird, dann hat man genau den Fall von solchen größeren Blöcken, wo dann wirklich in der Jordan-Form noch so einzeln daneben steht und man eben keine Diagonalen hat. Das können wir echt total gerne am Donnerstag nochmal vertiefen, wenn Sie wollen. Dann können wir mal noch mit Polynomen einsteigen, die ein bisschen wilder sind, alles ist ein bisschen größer. Und ich fange dann an mit dieser ersten Zerlegung und wir klären mal, was da so für Fälle auftreten können und wie man die unterscheiden kann. Wenn Sie das wollen, das ist halt nochmal eine etwas andere Herangehensweise, die wir gerne machen. Das alles wird die Vorlesung abgedeckt. Ja?
Ja.
Ah, dann haben wir nochmal Spaß am Donnerstag, okay? Bis dann.